Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 10 und wir sind immer noch im Gym. Wir haben immer noch Shane und Ilya, die sich gegenüber sitzen und sofort die nächste Handberührung, die stattfindet. Denn ja, Shane hält Ilya die Flasche hin, der sie wieder zurücknehmen soll. Und also ich sag mal so, Ilya greift sehr, sehr bewusst so über die ganze Handaußenfläche von Shane rüber und streift mit seiner Hand darüber, während er die Flasche wieder zu sich zurückzieht. Das ist schon sehr, sehr bewusst, oder?
Ja, er rutscht ja sogar auch ganz, also nochmal nach vorne, das sieht man so ein bisschen in der Spiegelung ganz am Anfang und macht sich halt so richtig lang, dass er halt auch wirklich an ihn rankommt. Und als er die Flasche dann in der Hand hat, dann zwinkert er auch nochmal und grinst so ein bisschen. Also das ist schon sehr sexuell aufgeladen, würde ich sagen.
Ja, das Zwinkern würde ich auch nochmal hervorheben. Das finde ich auch sehr, sehr telling an dieser Stelle. Aber dann verlassen wir das Gym. Und wir geben uns in die nächste Szene mit Texttafelwechsel wieder. Also wir haben einen Zeitsprung. Eigentlich stehen die Texttafeln immer für einen Zeitsprung. In diesem Fall 6 months later, also 6 Monate später, Ottawa, Ontario, International Prospect Cup. Den kennen wir schon vom Anfang, von kurz davor. Das ist sozusagen jetzt genau ein Jahr nach dem Start der Serie. Also wir sind in Minute 10 der Serie und haben ein Jahr erzählte Zeit hinter uns gebracht.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. Da sagt doch mal einer, hier würde so langsam erzählt werden. Genau, und wir sind jetzt in einem Hotelzimmer, das, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick vor allem ziemlich dunkel und so ein bisschen oll aussieht. Also es ist jetzt nicht das Hotelzimmer, in das ich freudestrahlend reinlaufen würde, wenn ich es irgendwo gemietet hätte und dann die Tür öffnen würde, oder?
Sieht so bieder und kitschig aus, finde ich so ein bisschen. Keine Ahnung, durch die Deko. Sehr viel florale Deko für ein Hotelzimmer. Ich weiß nicht, vielleicht spricht das noch mehr für die Zeit oder so irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, also wir haben so einen weiß durchsichtigen Vorhang vorm Fenster, der so über die komplette Breite geht. Der ist so, den sieht man am Anfang noch nicht so richtig, sondern erst wenn die Minute so quasi weitergeht. Aber der ist so wirklich so, ja, quasi durchsichtig und da sind so Rankenmuster drauf und das wiederholt sich ja auch ein bisschen auf der Tagesdecke, beziehungsweise der Bettdecke, die auf dem Bett drauf ist. Die ist so grau-silber und auch da hast du so komplett Pflanzen-Blumen-Motiv drauf. Und selbst die Kunst an der Wand, von der wir so ein bisschen was sehen, auch das sieht irgendwie, obwohl es keine Blumen sind, sehr floral aus, weil es ist so ein blaues Kunstwerk mit so 3-4 verschlungenen Ringen, die auch so ein bisschen bunt sind, also so zwischen weiß, rot, blau, grau. Ja, das ist alles irgendwie so ein bisschen, es sieht alles sehr klein aus. Da steht auch noch ein graues Sofa drin und ein Schreibtisch und ein Fernseher, ein großer. Also das ist alles in allem sehr klein und sehr eng alles. Und sieht nicht wirklich einladend aus.
Also ich finde ja, das Kunstwerk sieht für mich auch ein bisschen wie die Olympischen Ringe aus. Und das ist, also man könnte es als Foreshadowing auslegen, weil wir sprechen hier gleich auch noch über Russland. Aber irgendwie bin ich so, ich gucke dieses Kunstwerk an und denke so, ja, Olympia. Auch wenn es wie geschmolzene Olympische Ringe aussieht.
Vielleicht ist auch das schon Foreshadowing. Die geschmolzenen Träume, die Olympischen Spiele sein sollten und nicht wurden oder so. Genau, und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive, in der wir hier in das Zimmer reinschauen und auch noch eine Weile reinschauen werden, denn wir sehen nur die Füße oder die Beine der Person, die da auf dem Bett liegt, von rechts ins Bild reinragen. Der Kopf der Person ist aber hinter so einer Ecke sozusagen und diese Ecke hat aber wiederum einen Spiegel, der nochmal spiegelt, was wir auf der linken Seite des Bildes sehen, nämlich den Fernseher, in dem eine New Year Celebration live gezeigt wird. Wir befinden uns also hier gerade Silvester oder Neujahr oder gerade auf dem Weg von Silvester nach Neujahr oder so.
Ich muss jetzt hier mit dem Thema Kameraperspektive mal wieder um die Ecke kommen.
Sehr gut.
Vor allem ein ganz großes Shoutout aussprechen an Goldie Jones, Glitch-Gestalt-Girl auf Instagram. Die setzt sich auf eine unfassbar tiefe Art und Weise mit ganz tollen filmwissenschaftlichen Aspekten. Nicht nur, die guckt nicht nur auf Heated Rivalry, sondern auch auf ganz viele andere Serien und Filme. Und von der habe ich super viel über das Thema Filmwissenschaften, Kameraperspektiven gelernt. Und sie hat in das Reel, verlinken wir euch auch, gerade zu dieser Perspektive, in der wir gerade sind, nochmal einen ganz tolle Gedanken gehabt. Nämlich, sie hat vom Master Shot gesprochen. Wir sind jetzt hier fast 20 Sekunden in nur einer Einstellung, nämlich in dieser komplett totalen, wo wir eben das, was wir beschrieben haben, dieses Hotelzimmer mit diesen Beinen sehen, ohne den Kopf zu sehen. Und du brauchst aber auch nicht mehr. Es gibt in diesem Szenario noch eine zweite Einstellung, zu der wir gleich springen. Aber das ist wirklich einfach, es ist super, super interessant, weil wir lernen trotzdem super viel aus dieser einen totalen. Es ist ein kleines Hotelzimmer, es ist nicht unbedingt das Beste, aber auch nicht komplett beschissen. Es wird eben dieses Silvesterabend-Ding gezeigt. Und dann kommen wir halt eben in diese zweite Perspektive, wo halt die Person auf dem Bett liegt mit dem Handy in der Hand. Es dauert insgesamt fast 20 Sekunden mit dieser zweiten Einstellung, bis wir endlich mal das Gesicht von dieser Person sehen. Und wir wissen aber trotzdem schon durch das, was uns gezeigt wird, was wir euch jetzt erzählen, wer diese Person ist, die auf dem Bett liegt.
Ja, und es ist auch so spannend, oder wie es aus dieser Schärfe von auf die Füße und der Bildschirm, wodurch, also der Bildschirm, der Fernseher, quasi wodurch man eben noch genauer sieht, dass wir uns irgendwie an Neujahr befinden müssen, weil eben dieser Balldrop am Times Square da gezeigt wird, aus New York. Und dann wird die Schärfe so auf das Handy, was sehr wahrscheinlich ein BlackBerry ist, was ja auch wieder sehr der Zeit entspricht, Props an die AusstatterInnen. Noch bevor wir die Person sind, sehr scharf, was auf dem Handy nämlich steht, nämlich 3 verpasste Anrufe und auf Kyrillisch eingespeichert den Namen Colonel oder Oberst übersetzt. Womit ein Ton gesetzt werden könnte, wer da bloß wohl Ilja anruft, vielleicht.
Vielleicht eine Person, die wir schon gesehen haben in der Serie. Genau, aber es ist auf jeden Fall das eindeutige Zeichen, dass dort Ilja auf dem Bett liegt und ja, nicht telefonieren will scheinbar. 3 unbeantwortete Anrufe, aber es kommt gleich der nächste Anruf rein. Diesmal nicht in Kyrillisch eingespeichert. Incoming Call Alexei. Das heißt, es kommt jetzt eine neue Person ins Spiel, denn Alexei, an diesen Anruf nimmt er dann tatsächlich an. Alexei wird dann auch gezeigt im weiteren Verlauf. Also es, während der Anruf läuft, springt das Bild auch kurz zu Alexei rüber. Also wir sehen erst noch Ilja, der irgendwie fragt, was ist los? Warum rufst du überhaupt an? Was willst du von mir? Also er wirkt jetzt nicht, als würde er sich freuen über den Anruf dieser Person, die da anruft. Und dann, also das alles auf Russisch. Und dann sagt er die andere Person auf Russisch, aber mit aus den englischen Untertiteln wissen wir, er sagt, Baby Brother, Happy New Year for you, right? Also Alexei muss Iljas großer Bruder sein.
Ich wollte nur nochmal sagen, dass ich da auch super spannend finde, dass wir eben super lange Ilyas Kopf nicht sehen. Also er nimmt sogar noch das Telefon ab und sie sprechen schon miteinander. Und erst ganz kurz, bevor es zu Alexei geht, sehen wir auch seinen Kopf. Ich meine, wir konnten es jetzt auch schon ahnen, aber ich finde das so spannend, wie hier einfach wirklich auch mit der Kameraperspektive gespielt wird.
Ja, und die Schalte zu Alexei, also ich sag mal, viel heller ist es bei Alexei auch nicht, als es bei Ilja im Hotelzimmer ist. Also es ist auch so ein bisschen, alles so ein bisschen dämmerig. Auch dort ist es dunkel. Genau, einer von euch hatte doch was zur Zeitverschiebung rausgesucht.
Ja, das macht aber auch tatsächlich nur Sinn, weil wenn Ilja in Ottawa ist und Alexei in Moskau, würde ich mal von ausgehen, weil der Vater auch in Moskau wohnt, müsste er 7 Stunden vor Ilja sein, hinter Ilja sein. Also er müsste quasi 7 Stunden hinter Ilja sein, wenn es jetzt Mitternacht in Ottawa ist, weil wir den, oder beziehungsweise so um und bei. Ach, das habe ich nicht nachgeguckt, wie die Zeitverschiebung von New York nach Ottawa ist, weil das ist ja auch noch mal ein Stück.
Aber so plus minus.
Das könnte tatsächlich ganz gut passen, weil bei in der Lichtstimmung, wenn Alexei dann auch gezeigt wird, dann steht er auch so vor so einem Fenster und da ist es auch dunkel, aber mehr so, es wird bald wieder hell dunkel. Also eher so dieses in Richtung, die Sonne geht jetzt bald auf, die blaue Stunde fängt irgendwann an, das passt zeitlich um und bei zu diesen 7 Stunden, wenn man sich irgendwie vorstellt, dass bei denen dann quasi schon viel gefeiert wird. Die sind ja auch, da kommen wir dann in der kommenden Minute drauf, diese Szene nochmal genauer zu beschreiben. Aber das ist so ein bisschen so, das passt von der Zeit her besser als bei einer weiteren Szene. Das macht mich wirklich wütend. In der zweiten Folge, diese Wut werde ich mir bis dahin aufheben, keine Sorge. Aber da passt die Zeitverschiebung so einigermaßen. Die beiden Brüder wünschen sich also gegenseitig Happy New Year, also frohes Neues. Ilja fragt aber trotzdem auch, ob irgendwas mit dem Vater los sei. Und dann wird das erste Mal Alexei, sein großer Bruder, auch gezeigt, der ihn fragt, wie geht's denn Handsome Boy? Also auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen teasen, so ein bisschen, ja, nicht gerade die netteste Person. Er steht in einem Raum, das Fenster habe ich eben schon angesprochen, da geht in diese Richtung des Fensters, geht er gleich, aber wenn wir ihn das erste Mal sehen, steht er vor so einer altbackenen Tapete mit so blau, er hat doch eher so blau-gelb. Die Tapete hat so ein paar Ornamente, die sind so richtig goldprunkvoll, aber die sieht ein bisschen abgewetzt auch aus.
Total.
Im Hintergrund sieht man noch eine Schwarz-Weiß-Fotografie von, ich glaube, es sind 2 Frauen und ein Mann. Wenn wir Alexei das erste Mal sehen, dann hören wir einen russischen Rap im Hintergrund. Und wenn jemand von euch weiß, wer der Interpret ist, was das für ein Song ist, das würde mich krass interessieren. Ich habe es nicht gefunden. Und das muss schon echt was heißen, weil ich bin wirklich tief in die TikTok, YouTube, sonst was Rabbit Holes reingegangen. Aber das habe ich nicht gefunden. Wirklich, es gibt alle Musiklisten über alles und alles ist auseinandergenommen. Aber dieses eine Ding finde ich nicht. Also schreibt uns gerne eine DM, wenn ihr das gefunden habt. Genau, also wir sehen also quasi Alexei, der hat eine Zigarette in der Hand, das Handy in der anderen am Ohr, so ein fettes Goldarmband, so ein braunes, etwas obergroßes, ja doch, so ein großes Hemd und eine Goldkette. Und das ist der Punkt, wo ich einmal über Slavik Rogozin sprechen möchte. Das ist nämlich der Schauspieler von Alexei, der ein bisschen untergegangen ist, finde ich persönlich. Ich habe ein längeres Interview von ihm gefunden, das ist erst einen Monat alt. Dauert ungefähr 45 Minuten, ist aus einem Instagram Live, gibt es bei YouTube, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Dort erzählt er ein bisschen was. Er ist in Russland geboren und wanderte mit seiner theaterschauspielenden Mutter, als er 6 Jahre alt war, nach Kanada aus und hat einen Großteil seiner Lebens auf Theaterbühnen verbracht, in Tanzkursen. Er hat Bildende Kunst studiert und Kontaktsport viel gemacht. Eigentlich wollte er immer hinter der Kamera arbeiten und hat sich auch an Universitäten und Filmhochschulen beworben, da aber tatsächlich nur Absagen bekommen. Und an einer anderen Universität, wo er dann auch 1 Jahr Schauspielunterricht hatte, hat der Lehrer, der ihn dort unterrichtet hat, ihn quasi ja ermutigt, weiter in Richtung Schauspielerei zu gehen, weil er eben als Kind schon viel auf russischen Theaterbühnen in Kanada zusammen mit seiner Mutter unterwegs war. Jetzt inzwischen ist er halt Schauspieler, Filmemacher und Stuntkünstler und ist eben für seine Arbeit in Heated Rivalry, einer größeren Masse bekannt geworden. Außerdem hat er noch in The Boys 2022 mitgespielt. Dort spricht er auch nur Russisch und in Murdoch Mysteries von 2025. Das ist einer meiner Lieblingsfacts. Er hat 9000 Follower auf Instagram. Also nicht mal ganz 9000. Mhm. Also der ist wirklich in diesem ganzen Connor Hudson absolut gerechtfertigten Hype ein bisschen untergegangen. Auf Instagram hat er sein Audition-Video geteilt. Das würde ich euch auch, es lohnt sich wirklich, sich das anzugucken. Ja, genau, alle reden über die Leistung von Hudson und Connor und auch, das ist auch wirklich großartig, was sie geleistet haben. Das haben wir ja schon mehrfach abgefeiert, aber ich finde auch solche Leute wie Slavik, die sind einfach unfassbar großartig. Gerade in der 5. Episode, da kommen wir vielleicht dann irgendwann auch nochmal dazu. Das würde ich dann gerne nochmal ausbreiten.
Unbedingt.
Slavik hat Connor knapp 1 Stunde vor dem ersten gemeinsamen Dreh kennengelernt und dachte wirklich, dass Connor entweder in Russland geboren wurde oder in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen ist, weil sein Akzent so überzeugend ist. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Slavik ist muttersprachlicher Russe. Also das heißt schon wirklich was. Also in den ersten Szenen, die sie zusammen gemacht haben, da war sein Gedanke, das sagt er selbst, das ist jemand, der einfach lange kein Russisch mehr gesprochen hat, aber der safe Muttersprachler ist. Und er hatte genau diesen krassen Moment, irgendwann zu merken, Digga, das ist ein Junge aus Texas. So.
glaube, den hatten viele. Da kann man sich mit vereinen mit diesem Moment.
Ja, das finde ich tatsächlich noch interessant. Und jetzt Achtung, kurzer Minispoiler, aber ihr habt die Serie anscheinend schon gesehen, sonst wärt ihr nicht hier. Diese Beerdigungsszene in der 5. Folge war die erste Szene, die sie gemeinsam gedreht haben. Und das war Slaviks erster Drehtag. Und das war für mich wirklich nochmal so ein, okay, richtig krass Moment. Weil bei meinem Deep Dive habe ich wirklich bemerkt, was für ein guter Schauspieler er eigentlich ist. Denn er schafft es wirklich, dass man diese Figur aus tiefstem Herzen zu hassen. Und wenn man sich dann die wenigen Interview-Schnipsel, die es mit ihm gibt, anguckt, dann denkt man echt wirklich, was für ein unfassbar sympathischer Mensch, was für ein toller Schauspieler. Und wenn wir dann in Folge 5 zu dieser Beerdigungsszene kommen, werde ich das auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil mir da sein Schauspiel unfassbar, unfassbar viel Spaß gemacht hat. Aber auch in dieser jetzt folgenden Minute merkt man schon richtig, warum das eine gute Wahl war, auf ihn zu setzen und was für ein toller Schauspieler er ist.
Voll.
Ja, und wenn wir bei guten Leistungen sind, die die Szene auch ausmachen, dann können wir ja eigentlich auch noch einen kurzen Exkurs zu der Sprachtrainerin Kate Jablunowski machen. Wie wir schon gerade davon hatten, ist Connor kein Muttersprachler, was Russisch betrifft, und hatte sich extra mit einer Sprachtrainerin zusammengetan. Kate Jablunowski ist eigentlich kanadische Casting-Direktorin und ist so ein bisschen zufällig in diese Schiene reingerutscht, dass sie Sprachtrainerin geworden ist, auch für Filmproduktion, weil bei einer kleineren Produktion, wo sie eben Casting-Direktorin war, noch Sprachtrainer gefehlt haben oder SprachtrainerInnen. Und dann hatte sie das damals übernommen und war so, oh, ist eigentlich ganz cool. Und um sie auch zu beschreiben, finde ich eigentlich ganz spannend, in ihrer Instagram-Bio steht Chaos und Kreation oder Kreativität in der Welt des Kinos. Und dass sie bezeichnet sich selbst als Träumerin und Storytellerin. Sie ist spezialisiert auf russisch und ukrainische Aussprache und Akzente und hat selbst auch beim preisgekrönten Film Pieces of Women mitgearbeitet. Und es ist ihr halt eben ein Anliegen, den Schauspieler oder die Schauspielerin so authentisch wie möglich auf die Rolle vorzubereiten. Und ihr eigener Ansatz ist auch so ein bisschen, die Perfektion rauszunehmen. Mhm. Also sie sagt auch so, wenn die Schauspieler da mal loslassen, dann ist erst wirklich die Perfektion da, um wirklich alles sich realer anfühlen zu lassen. Das löst auch oft Panik bei ihrem Gegenüber aus. Aber ja, genau. Und was ich auch noch sehr spannend fand, sie hat selber über den russischen Akzent erklärt, dass viele SchauspielerInnen glauben, Russisch müsse aggressiv klingen. Das ist, glaube ich, auch ein krasses Vorurteil und mit rassistischen Stereotypen. Aber dass das halt eben überhaupt nicht stimmt, sondern die Betonung besteht nicht darin, die Sprache rau oder aggressiv zu machen, sondern den Ausdruck und die Emotionen hinter den Wörtern etwas zurückzuhalten. Aber zeitgleich ist es trotzdem eine sehr lyrische Sprache. Das fand ich irgendwie noch schön.
Voll. Und auch von ihr gibt es unglaublich viele coole Interviews auf Instagram und so. Also wenn ihr Bock habt, da nochmal tiefer einzutauchen in diese Entwicklung von der Stimme von Ilya Rosanov, dann lohnt es sich, da mal den Content mit ihr sozusagen anzugucken. Ja, dann sind wir quasi fast am Ende unserer Minute. So im allerletzten Shot unserer Minute sehen wir noch, dass rausgezoomt wird sozusagen aus dieser engen Perspektive, die wir bis eben noch hatten auf Alexei. Und wir sehen, er ist auf etwas, was ein bisschen nach einer Party aussieht, was ja jetzt vielleicht für New Year's Eve oder Silvester auch nicht das Unüblichste ist. Und dann ist aber unsere Minute auch beendet.
Genau, und unsere Minute endet quasi mit einer Beschimpfung von Alexei in Richtung Ilya, weil Ilya gefragt hat, warum denn ihr gemeinsamer Vater ihn anrufen würde. Und Alexei sagt nur, cause you lost a fucking hockey game, idiot. Das finde ich ganz interessant, weil diese Szene gibt es so im Buch tatsächlich nicht. An dieser Stelle zumindest nicht.
Und noch zwei Fun Facts dazu. Also ich glaube, weil Nele das auch in der ersten Episode betont hatte, eben, wir haben festgestellt, dass im orthodoxen russischen Bereich Weihnachten nicht so wichtig ist, aber dafür ist Neujahr oder Silvester halt umso wichtiger. Deshalb finde ich das interessant, dass das auch gewählt wurde als diese Interaktion zwischen Alexei und Ilya quasi. Also eben, es zeigt auch, warum da vielleicht so viel Party gemacht wird bei Alexei. Und weil wir es vorhin auch erwähnt haben, eben als Unterschied zum Buch, im Buch heißt Alexei André und Rachel Reed ist beim Schauen selber nicht aufgefallen, dass der Name sich verändert hat, was ich schon sehr lustig finde. Das ist nicht so ganz aufgefallen.
Dann sind wir am Ende der Minute und schauen mal, wie das Telefonat noch weitergeht.
See you next episode.
Ja.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Holunder, will you come to my cottage this summer?